Grundidee war, zu gucken, wie sieht es eigentlich in den Köpfen der Protagonisten jener Zeit aus. Wenn die Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse stabil sind, dann ist es eigentlich relativ egal, wer an der Spitze von Institutionen steht. Wenn sie aber ins Fließen geraten, wie das damals der Fall war, erhöht sich natürlich der Spielraum der Leute, die an der Spitze von solchen politischen Einrichtungen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter stehen. Und umso wichtiger ist es zu schauen, wo kommen die eigentlich her? Wie sind die aufgewachsen? Von welchen Werten wurden sie geprägt? Und da habe ich eine Auswahl getroffen. Es ist natürlich immer wichtig, wenn man so eine Geschichte erzählen will, dass man sich begrenzt auf ein überschaubares Personentableau. Da habe ich eine Auswahl getroffen von Personen und denen biografische Porträts gewidmet. Das sind in erster Linie die politischen Protagonisten der Zeit, also die letzten drei Reichskanzler, Brüning, Papen und Schleicher. Das sind aber auch Politiker wie der Sozialdemokrat Otto Braun, der Ministerpräsident von Preußen damals, dem größten deutschen Land, oder der Führer der Kommunistischen Partei Ernst Tillmann, oder prominente Nebenfiguren wie Dorothy Thompson, Maud von Ossietzky, die Journalistin Bella Fromm oder sicher die schillerndste Figur in dem Buch Erik Jan Hannussen, der Hellseher.
Wir blicken gleich auf ein paar dieser Figuren, die Sie eben genannt haben. Ich würde trotzdem gerne noch mal nachhaken, wie Sie denn vorgegangen sind, als Sie dieses Buch schrieben. Also auf welche Quellen stützt sich denn dieses Buch, was eben einerseits sich so belletristikmäßig liest und gleichzeitig aber so faktenbasiert ist?
Ja, ich habe versucht, bei der Beschreibung der Personen und der Ereignisse so nah wie möglich an die Menschen heranzukommen. Das heißt, auch den Blick auf das Private zu richten, auf die Beziehungen, auf Lebensumstände, Vorlieben und Gebrechen. Und da gibt es ja neben den offiziellen Quellen, die man in den Archiven findet, also alles, was die Berichte der Reichskanzlei und all diese Dinge, gibt es natürlich eine Vielzahl von Überlieferungen aus der Zeit in Form von privaten Aufzeichnungen, von Tagebüchern, von Briefen. Und das habe ich bezogen auf die einzelnen Personen, soweit es zugänglich war, mehr oder weniger komplett durchgesehen und versucht, daraus ein lebendiges Bild der Personen zu schaffen. Und da kam mir zugute, dass bevor in den frühen 1980er Jahren die Geschichtswissenschaft ihren Fokus verändert hat und stärker gerichtet hat auf die 12 dunklen Jahre der Nazizeit, die Hauptaufmerksamkeit der Historiker auf eben jenen Jahren lag von 1930 bis 1933, in denen quasi die Weimarer Republik ihrem Ende entgegentaumelt. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Quelleneditionen, von Material. Man sagt, dieses Gebiet der Geschichte ist überforscht. Man hat im Grunde so viel wie möglich an Quellen schon gehoben, was mich natürlich der Notwendigkeit teilweise enthoben hat, nochmal tief hinabzusteigen in die Archive. Das habe ich auch gemacht, das war aber eher ein Nebenaspekt.
Und diese Erkenntnisse haben Sie dann eben neu arrangiert und in einem Buch zusammengefasst, das jetzt erschienen ist. Dieses versammelt Porträts sehr unterschiedlicher Protagonisten. Sie haben eingangs schon die Protagonisten und Protagonistinnen auch genannt. Unter diesen Figuren würde ich gerne drei in den Blick nehmen oder bitte sie vorzustellen, nämlich die Journalistin Dorothy Thompson, Ernst Tillmann, den Kommunisten und dann auch Erik Jan Hannussen, der mir bis zur Lektüre völlig unbekannt war. Können Sie uns verraten, wer das war und in welchem Zusammenhang Sie denn zueinander stehen?
Vielleicht ist es noch gut zu sagen, wie ich überhaupt zu dieser Auswahl der Personen gekommen bin. Das Entscheidende war, wie gesagt, neben der Tatsache, es sollten die Protagonisten sein, die damals den Einfluss auf die Entwicklung hatten, beziehungsweise die Selbstgetriebene waren im politischen Geschehen. Das andere war natürlich, also das Prinzip des Ganzen ist ja so, Sie haben es schon vorhin erwähnt, es werden die Lebenswege dieser Personen vorgestellt und sie treten dann gemeinsam auf einer Bühne auf. Das funktioniert aber nur, wenn es tatsächlich Überschneidungen gegeben hat. Und das war sozusagen das entscheidende Kriterium für die Auswahl der Personen. Solche Leute wie etwa Dorothy Thompson, eine amerikanische Journalistin, die zunächst in Wien und dann in Berlin gearbeitet hat, hatte Kontakt zu fast allen der anderen Protagonisten im politischen Bereich. Und sie ist jemand, die vielleicht am klarsten die Gefahr gesehen hat des Nationalsozialismus und im Übrigen dann auch, als sie zurück in den USA war, am eindringlichsten gewarnt hat und gekämpft hat gegen den Nationalsozialismus. Als Publizistin war sie bald berühmter als ihr Ehemann, der Nobelpreisträger Sinclair Lewis. Sie haben die Figur von Tillmann erwähnt. Das ist natürlich interessant zu gucken, welchen Lebensweg er genommen hat, um in diese, sagen wir, höchste politische Position bei den Kommunisten zu kommen. Und bei Tillmann ist vielleicht der interessanteste Abschnitt in der Beschreibung der Biografie, das muss dazu gesagt werden, die Lebenswege werden quasi in dem Buch, obwohl es ja bis 1933 eigentlich nur geht, dennoch zu Ende erzählt. Und die interessanteste Phase sicher die Zeit in seiner Kerkerhaft, wo es eine Unmenge von Aufzeichnungen von ihm gibt, was mir vorher auch gar nicht bekannt war und allgemein, glaube ich, auch nicht bekannt ist, die ihm ermöglicht wurden in der Nazihaft und die Rückschlüsse auf sein Erleben in dieser Zeit ermöglichen, mit wirklich interessanten Äußerungen Tillmanns, etwa zum Hitler-Stalin-Pakt oder zum Antisemitismus der Nazis. Die schillerndste Figur ist sicher Erik Jan Hanussen, ein Wahrsager jüdischer Herkunft, der aus Wien nach Berlin gekommen ist und allabendlich 2.000 bis 3.000 Leute in den Bann zog, mit Weissagungsvorstellungen, hypnotisiert Hunde, hat dadurch, dass er eben solche hohen Einnahmen hat als Wahrsager, schwelgt er im Luxus, hat eine Motorjacht und zwei Bugattis und wechselnde Verhältnisse. Und er, der eine ganz prominente Figur ist, auch eine Zeitschrift betreibt mit immerhin 200.000 Auflage, er sieht die politische Konstellation in dieser Fieberzeit in Berlin und sieht, wer hat am ehesten Chancen, den Sieg in diesem politischen Kampf davonzutragen und verbündet sich mit den Nationalsozialisten. Was eine brisante Mischung ist natürlich für ihn als Juden. Er kommt in Berührung zu den Größen der SA. Graf Heldorf ist eine der Figuren, der Chef der SA in Berlin und Brandenburg, aber auch mit Hermann Göring. Und er leiht diesen hohen Funktionären Privatgeld, hohe Beträge, bis zu 100.000 Mark damals und weiß nicht so wirklich, in welche Gefahr er sich damit begibt. Denn als 1933 dann die Nazis an die Macht kommen, ist er einer der Ersten, der auf der Abschussliste steht, weil die Leute natürlich sich zum einen von dem Makel freiwaschen wollen, mit einem Juden umgegangen zu sein, zum anderen aber natürlich sich eines Gläubigers entledigen wollten. Und Hanussen ist dann schon im März 1933 im Auftrag der hohen SA-Führung umgebracht worden.
Sie zeichnen ein facettenreiches Bild Berlins, kurz bevor die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen. Ganz zu Beginn unseres Gespräches oder in der Anmoderation hatte ich ja bereits angerissen, dass aktuell immer wieder der Vergleich aktueller Geschehnisse zur Weimarer Republik bemüht werden oder die letzten Jahre der Weimarer Republik. Das damit verbundene Fragezeichen nach der Sinnhaftigkeit gebe ich an dieser Stelle mal an Sie weiter. Wie blicken Sie denn vor dem Hintergrund Ihrer Auseinandersetzung mit diesen Jahren auf dieses Parallelenziehen?
Also ich denke, man wäre ja blind, wenn man bestreiten würde, dass wir wieder in Zeiten eines Umbruchs, eines gesellschaftlichen Umbruchs leben. Allerdings sehe ich auch eher die Unterschiede im Vergleich zu damals, weil man sich vor Augen führen muss, was es an Not und Massenarbeitslosigkeit damals gegeben hat. Also Deutschland hatte 20 Millionen weniger Einwohner, aber 7 Millionen Arbeitslose und 4 Millionen Kurzarbeiter. Und dann müssen Sie sich denken, dass das alles die Ernährer von Familien waren. Und Sie rechnen das mal 4 und kommen ungefähr auf die Zahl der Leute, die damals in Not und Hoffnungslosigkeit gelebt haben. Das ist das eine. Zum anderen muss man diese ungeheure Brutalisierungserfahrung mitdenken, die vor allen Dingen die Männer als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs mit nach Hause gebracht haben und die sie ausgelebt haben in der politischen Auseinandersetzung auf den Straßen. Also gerade in den Großstädten, in Berlin etwa, hat man im Sommer 1932 sein dieses Staccatus von Wahlkämpfen ständig Tote auf den Straßen. Es wurde geschossen, 15 bis 17 Leute an den Wochenenden vor allen Dingen sind umgekommen. Und da sind wir, würde ich sagen, doch noch ein ganzes Stück entfernt von solchen Verhältnissen.
Fieber ist ja der Buchtitel und mit dem Begriff kann man ganz unterschiedliche Dinge assoziieren. Einmal denken wir an die Reaktion des Körpers erstmal. Also wenn ein Körper mit einer Krankheit kämpft, dann sprechen wir von Fieber. Ein anderes Mal ist es ein Zustand, der mit Ekstase verbunden ist, die ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Was meint denn Fieber, wenn Sie es auf Berlin zu Beginn der 1930er Jahre beziehen?
Es meint eigentlich beides. Also Fieber, Sie haben es ja gesagt, kann eine Reaktion des Körpers sein und ja eigentlich eine gesunde Reaktion, indem die Keime abgetötet werden. Fieber kann aber auch eine Krankheit anzeigen, den Ausbruch einer Krankheit anzeigen. Und insofern würde ich sagen, sind die 3 Jahre 1930 bis 1933 die Inkubationszeit für eine Krankheit, die, und das kann man ja ohne Übertreibung sagen, das Gesicht der Welt verändert haben.
Zum Schluss, Herr Walter, was wünschen Sie sich denn, was nimmt der Leser oder die Leserin im besten Falle mit an vielleicht Erkenntnis oder vielleicht wollten Sie auch unterhalten?
Also das auf jeden Fall, also Geschichte lebendig zu erzählen, war der Anspruch. Und zum anderen kann man vielleicht, wenn man das alles nochmal bezieht auf Ihre letzte Frage nach den Bezügen zur Gegenwart sagen, dass es wichtig ist, ein bisschen Abstand zu nehmen von dieser Polarisierung, also auch im Rhetorischen, die passiert und schon seit einigen Jahren. Und es gibt ein schönes Zitat, das Heinrich Brüning, der Reichskanzler, mit dessen Amtsantritt dieses Buch beginnt, seinen Memoiren vorangestellt hat. Der schreibt, Freiheit liegt in den Herzen der Menschen, wenn sie stirbt, nutzen Verfassung, Gesetzgebung und Gerichte nichts. Ich finde, das ist ein schöner Leitspruch auch für unsere Zeit.